liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr verehrten Sachverständigen, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, die Sie jetzt allerdings nicht sehen, weil Sie online zugeschaltet sind, und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit, die eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting ist. Das kennen wir aber schon. Vorab möchte ich die Sachverständigen und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die per WebEx zugeschaltet sind, bitten, sich mit ihrem Namen anzumelden, sodass ihre Teilnahme für uns erkennbar ist. Außerdem möchte ich Sie bitten, Ihre Mikrofone vorerst stumm zu schalten. Meine Damen und meine Herren, in der heutigen Anhörung geht es um den Antrag der Fraktion der AfD, Sepsis-Sterblichkeit in Deutschland senken, auf Drucksache 20/9744. Die Sepsis kann als lebensbedrohende Komplikation bei verschiedensten Infektionskrankheiten entstehen und muss schnell möglichst behandelt werden, um einen tödlichen Verlauf zu verhindern. Laut Antragsteller stellt aber die Unkenntnis über Sepsis sowohl in der Bevölkerung als auch unter den Gesundheitsfachkräften ein großes Problem dar. In Deutschland verursache Sepsis jährlich 85.000 Todesfälle, von denen ein großer Teil vermeidbar wäre. Die Bevölkerung müsse wie beispielsweise bei Krebs oder sexuell übertragbaren Krankheiten aufgeklärt und Fachkräfte besser geschult werden. Die Antragsteller verlangen in ihren drei Punkten umfassenden Forderungskatalog eine nationale Aufklärungskampagne zu Frühsymptomen, Ursachen und Gefährlichkeit sowie eine entsprechende Berücksichtigung und Abbildung der Krankheit in der Approbationsordnung sowie in den gesetzlich geregelten Ausbildungsgängen zu Gesundheitsberufen. Über diese Forderungen wollen wir in der heutigen Anhörung sprechen. Bevor wir beginnen, will ich einige Anmerkungen zum Ablauf der Anhörung machen und stehen insgesamt 60 Minuten für Fragen und Antworten zur Verfügung. In dieser Zeit werden die Fraktionen abwechselnd Fragen an die Sachverständigen stellen. Es beginnt die Fraktion, die die Vorlage formuliert hat, also heute die AfD. Die weitere Reihenfolge orientiert sich an der Stärke der Fraktionen und Gruppen und beruht auf einer ausschussinternen Vereinbarung. Es wird immer eine Frage an einen Sachverständigen oder einen Sachverständigen gestellt. Frage- und Antwortzeit sind auf insgesamt 3 Minuten beschränkt. Ich darf daher darum bitten, in einzelnen Wortbeiträgen möglichst kurz zu halten, damit viele Fragen gestellt werden können und viele Sachverständige zu Wort kommen. Ich bitte die aufgerufenen Sachverständigen, sich vor der Beantwortung der Frage mit ihrem Namen und mit ihrem Verband vorzustellen. Das erleichtert zum einen die Protokollierung der Anhörung. Zum anderen können die Zuschauerinnen und Zuschauer die Sachverständigen den jeweiligen Organisationen zuordnen. Ich bitte die Sachverständigen, entsprechend der Regelung in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beim ersten Aufruf etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenzulegen. Das soll unseren öffentlichen Anhörern sowohl für die Abgeordneten als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch transparenter machen. Ich danke den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht hat. Die Anhörung wird aufgezeichnet und morgen im Parlamentsfernsehen übertragen und ist auch in der Mediathek abrufbar, also auch mit einer großen Öffentlichkeit. Das Wortprotokoll der Anhörung wird wie immer auf der Internetseite des Gesundheitsausschusses veröffentlicht. Ich bitte alle Anwesenden im Saal, die Mobiltelefone auszuschalten. Ein Klingel kostet 5 €. Ich weiß das aus Erfahrung. Und wird für einen guten Zweck gespendet. Die Gäste auf der Besuchertribüne weise ich darauf hin, dass Beifallsbekundungen und Zwischenrufe sowie die Aufzeichnung der Anhörung mit dem Smartphone oder anderen Geräten nicht gestattet sind. Meine Damen und Herren, das war das Vorgespräch. Wir beginnen jetzt mit der Anhörung und die erste Frage stellt die Fraktion der AfD, Frau Dr. Baum.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne eine Antwort haben von Professor Reinhardt von der Sepsis-Stiftung. Und ich möchte vorausstellen, dass dieser Antrag auf einer persönlichen Motivation heraus entstanden ist. Denn mein Mann hatte 2015 eine schwere Sepsis. Damals standen die Überlebenschancen 50-50. Er hat es überlebt, war aber ein halbes Jahr schwer krank. Er war komplett gelähmt. Ich musste ihn füttern. Und ich bin der Ärzteschaft sehr dankbar, dass es alles gut ausgegangen ist. Heute arbeitet er mit 75 Jahren sogar wieder oder immer noch als Zahnarzt. Und nun meine Frage bitte an Herrn Professor Reinhardt. Sind unsere Forderungen ausreichend, und zielführend, dafür dieses Bewusstsein, ein größeres Bewusstsein für diese Erkrankung in der Öffentlichkeit zu schaffen. Wir hatten heute früh eine Diskussion über einen Hitzeschutzplan. Da geht es um 2.000 bis 3.000 Tote pro Jahr. Und da wird ein großes Programm gestartet mit sicherlich auch hohen finanziellen und personellen Ressourcen. Und ich war geschockt, als ich mich mit diesem Thema intensiver dann beschäftigt habe und las, dass es bei der Sepsis ja bis zu 85.000 Todesfälle gibt pro Jahr. Also von daher ist meiner Meinung nach der Antrag sehr wichtig. Und nochmal bitte meine Frage, sind die Forderungen ausreichend oder was muss sofort geschehen, um da Abhilfe zu schaffen? Danke.
Herr Professor Dr. Reinhardt, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Sie sind richtig, aber nicht ausreichend. Unter dem Aspekt, den Sie ja genannt haben, tatsächlich ist mit höchster Wahrscheinlichkeit die Zahl der vermeidbaren Todesfälle doppelt so hoch. Aber das ist.
Könnten Sie ein bisschen näher ans Mikro gehen und bitte sagen Sie noch mal, ob Sie irgendwelche finanziellen Interessen haben. Das hatte ich gerade.
An dem Punkt um die Themen, die es hier gibt, nicht. Ich habe insofern einen Interessenskonflikt, als ich als Mitbegründer oder Initiator oder Anreger einer Firma, die inzwischen an der Nasdaq registriert ist in Jena, Aktienanteile halte. Und diese Firma ist gerade gestern aufgefordert worden, vom BARDA eine Studie durchzuführen auf Basis der Ergebnisse, die erzielt wurden mit einem Antikörper gegen Covid-19, eine Studie durchzuführen bei ARDS und Sepsis. Aber wie gesagt, darum geht es ja jetzt bei diesem Thema nicht. Das ist mein einziger Interessenskonflikt, wenn Sie so wollen. Aber zurück zu der Frage, sind die Maßnahmen, die hier vorgeschlagen wurden seitens der AfD, ausreichend? Sie sind richtig an den Punkten, was es um die Vorbeugung geht. Es fehlt leider in dem Antrag, darauf haben ich auch in meiner oder wir uns unserer Stellungnahme hingewiesen, die Betonung, wie effektiv Impfschutz ist gegen impfpräventable Infektionen. Und Sie nehmen auch nicht die Forderung auf, dass eben eine effektive Gesundheitsreform nötig ist, weil derzeit ein nicht unwesentlicher Teil von Sepsisfällen daher rühren, dass Krankenhäuser Eingriffe durchführen, für die sie nicht ausreichend qualifiziert sind, weder personell noch strukturell. Das ist, von daher sind wir starke Unterstützer auch der
Gesundheitsreform. Es tut mir leid, aber wir haben jetzt, weil auch die Frage schon so lang war, eine halbe Minute dazugegeben. Jetzt müssen wir leider unterbrechen. Als nächstes hat die SPD Frau Mieves. Herr Mieves.
Also, genau, also Herr Mieves ist da, aber Frau Baradari wird die Frage stellen.
Alles gut.
Gut, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an das Aktionsbündnis Patientensicherheit an Frau Dr. Ruth Hecker. Der hier vorliegende Antrag der AfD fordert explizit eine nationale Aufklärungskampagne in Sachen Sepsis. Nun gibt es bereits diverse sachdienliche Informationen, beispielsweise der BZGA unter www.infektionsschutz.de oder auch des Robert-Koch-Instituts sowie zahlreicher Krankenkassen. Ich möchte Sie fragen, welche Erwartungshaltung Sie insbesondere mit der von der Koalition und der Bundesregierung geplanten Einrichtung des Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin, BIPAM, verbinden.
Habe jetzt auch eingeschaltet. Ich bin Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und habe keine Interessen. Ich arbeite zu dem Thema Sepsis ehrenamtlich im Aktionsbündnis Patientensicherheit und für Deutschland erkennt Sepsis. Ja, das BIPAM kann eine enorme Auswirkung haben. Sie haben ja gerade die vielen Einzelheiten schon genannt, wer schon etwas zu Sepsis sagt. Auch die Sepsis-Stiftung sagt etwas dazu. Auch wir in Deutschland erkennen Sepsis, haben ja viel Aufklärungsmaterialien bereitgestellt. Aber tatsächlich ist es so, das sind Einzelmaßnahmen. Und ich glaube, dass eine große Aufgabe des BIPAMs sein könnte, diese Einzelmaßnahmen zu einer Gesamtmaßnahme zusammenzufassen. Und das wäre wirkungsreicher als viele Einzelmaßnahmen. Danke.
Ja, stimmt, immer nur ein Frage. Dann der Kollege Föhr für die CDU-CSU-Fraktion.
Vielen herzlichen Dank. Die Frage richtet sich an die Deutsche Sepsisgesellschaft. Die Frage ist folgende. Weshalb ist die Sepsissterblichkeit in Deutschland so hoch? Wir haben ja eben darüber gesprochen. Und lassen die Ergebnisse zu Interventionsmaßnahmen aus anderen Ländern, wie beispielsweise Australien, darauf schließen, dass eine Senkung der Sterblichkeit durch einfache Maßnahmen auch in Deutschland zu erreichen ist?
Herr Professor Dr. Achim Karsch, Sie sind online zugeschaltet.
Ja, vielen Dank. Achim Karsch für die Deutsche Sepsisgesellschaft. Das ist eine wissenschaftliche Fachgesellschaft unter dem Dach der AWMF. Es liegen keine finanziellen Interessenkonflikte vor. Sepsis ist eine der drei wichtigsten Notfälle, neben Herzinfarkt, Schlaganfall, auch die Sepsis. Und sie ist in der Bevölkerung nicht so bekannt wie der Herzinfarkt oder der Schlaganfall. Da unterstützen wir als Deutsche Sepsisgesellschaft Aufklärungskampagnen wie zum Beispiel Deutschland erkennt Sepsis. Wissenschaftlich fundierte, akkurate Daten zur Sepsissterblichkeit und auch zur Häufigkeit zu erheben, ist anspruchsvoll. Und diese Daten sind in der Regel vielfältigen Verzerrungen ausgesetzt. Dazu gehört beispielsweise, dass wenn Abrechnungsdaten verwendet werden, sind diese Abrechnungsdaten nicht für den Zweck einer wissenschaftlichen Auswertung geschaffen und deswegen unterliegen sie einer gewissen Unschärfe. Und so müssen auch die in Deutschland erhobenen Daten zur Sterblichkeit der Sepsis mit Vorsicht betrachtet werden. Und das findet sich übrigens auch in der Stellungnahme der Bundesärztekammer. Und der Vergleich mit anderen Ländern ist folglich nur bedingt möglich. Beim Ländervergleich spielen dann auch nochmal ganz andere Effekte eine Rolle, nämlich die unterschiedlichen Strukturen der Gesundheitssysteme, die Altersstrukturen der Bevölkerung, Häufigkeit von Grunderkrankungen in der Bevölkerung, aber auch Effekte in Bezug auf der Erwartungshaltung gegenüber dem Gesundheitssystem. Hier vielleicht das Stichwort Übertherapie am Lebensende. Und auch diese können alle zu Unterschieden in der Sterblichkeit führen. Was die angesprochene Studie aus Australien angeht, diese Studie bietet vielfältige Möglichkeiten für Verzerrungen, für die in der Auswertung auch nicht kontrolliert wurde. Und so kann sie nicht eins zu eins übertragen werden. Daraus folgt, Alarmismus ist hier fehl am Platz, was die Sepsissterblichkeit betrifft. Nichtsdestotrotz gehört die Sepsis zu den wichtigsten Notfällen und die Deutsche Sepsisgesellschaft unterstützt bevölkerungsweite Aufklärungskampagnen, wie Deutschland erkennt Sepsis nachdrücklich, insbesondere wenn das Thema Prävention durch Impfung aufgenommen wird. Denn Impfung ist die beste Prävention der Sepsis. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag. Und nun hat das Wort Herr Professor Grau von der Fraktion Die Grünen.
Nein. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde das übernehmen und würde gerne.
Danach ist der Kollege Dr. da.
Vielen Dank für das Wort. Ich würde gerne die DIVI als Fachgesellschaft fragen wollen. Wir haben ja gerade schon gehört, dass das Thema Datengrundlage eine wichtige Rolle spielt. Jetzt mit Blick auf die Verbesserung der Datengrundlage spielen medizinische Register ja eine große Rolle. Welche Notwendigkeiten der gesetzlichen Änderung sehen Sie, um medizinischen Registern die Arbeit einfacher zu machen? Oder ist mit dem kürzlich beschlossenen Gesundheitsdatennutzungsgesetz die damit eingeräumten Möglichkeiten erschöpfend geregelt?
Frau Dr. Ramson-Zimmer, bitte.
Vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Dahm. Mein Name ist Dr. Alexandra Ramson-Zimmer. Ich vertrete hier die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Und aufbauend auf die Frage darf ich sagen, ja, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz ist ein erster ganz, ganz wichtiger gesetzlicher Baustein hin auf dem Weg zu mehr und besseren Daten, die wir kontinuierlich interoperabel und standardisiert aus der Versorgung als Grundlage für ein effizientes Qualitätsmanagement brauchen. Es ist, wie gesagt, ein erster Schritt, aber wir brauchen noch mehr gesetzliche Rahmenbedingungen und noch bessere gesetzliche Rahmenbedingungen, so wie sie auch im Koalitionsvertrag angekündigt waren und noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden sollten. Im Namen der DIVI darf ich unterstützen, die Ideen und Gedanken hin zu einem Registergesetz, was künftig die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen soll, dass wir Daten aus der kontinuierlichen Versorgung nicht nur als Tool für ein effizientes Qualitätsmanagement nutzen können, sondern gleichzeitig für eine kontinuierliche Forschung und für eine kontinuierliche Public Health Surveillance. Register sind ein ganz wichtiger Werkzeugkoffer, aus dem wir künftig uns effizienter bedienen sollten, denn ein effizientes Datenmanagement ist Grundlage für ein Qualitätsmanagement und daraufhin haben die Patienten auch laut den Vorgaben des SGB V einen Anspruch. Vielen Dank.
Ich danke auch und als nächstes hat für die FDP die Kollegin Christine Lüttke das Wort. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Brittich von der Bundesärztekammer. Wenn Sie mir bitte erläutern könnten, inwiefern das Thema Sepsis in der Aus- und Weiterbildung von Ärzten stattfindet, welche Innovationen es in dem Bereich bezüglich Erkennung und Behandlung gibt.
Herr Dr. Brittich, bitte.
In der Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte auf dem Thema Sepsis ist ja genau genommen der nationale kompetenzbasierte Lernzielkatalog verantwortlich, der vom Medizinischen Fakultätentag beschlossen wird. Der ist gerade in Überarbeitung. Das Thema Sepsis findet da eine besondere Bedeutung, und zwar in den Kapiteln 6 Erkrankung und 7 übergeordnete und krankheitsbezogene Lernziele und ist damit dort an verschiedenen Stellen verankert. Man müsste dazu sagen, dass die klinische Symptomatik der Sepsis keine schwierige Symptomatik ist, sondern der Schwerpunkt in der Ausbildung eher darauf liegen muss, das zu erkennen, weil die Frühzeitigkeit der Einleitung einer Behandlung das Entscheidende ist, was zum Überleben beiträgt. In der Weiterbildung und Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte sind natürlich das Thema Sepsis in ganz vielen verschiedenen Stellen vernetzt, nämlich eigentlich in allen Fachrichtungen, die sich internistisch oder intensivmedizinisch behandeln und natürlich in der Musterweiterbildungsordnung auch als generalisierter Punkt, der ihr vorangestellt ist. In der Fortbildung, also in der kontinuierlichen Fortbildung unserer Ärztinnen und Ärzte, nachdem sie einen Facharzttitel erreicht haben, spielt die Sepsis eine große Rolle, weil es eines unserer Kernprobleme in der gesundheitlichen Versorgung ist. Natürlich in den Fortbildungsveranstaltungen, die so mannigfaltig sind, da gibt es ein Register drüber, da kann man dann nachgucken.
Vielen Dank. Und als nächstes hat wieder Frau Dr. Baum für die AfD-Fraktion das Fragerecht.
Ja, danke schön. Ich hätte gerne eine Antwort von Professor Kasch von der Deutschen Sepsis-Gesellschaft. Heute schauen ja wahrscheinlich auch Betroffene zu. Und deshalb meine Frage an Sie. Gibt es denn dieses klassische Hauptsymptom oder einige klassische Hauptsymptome, so dass, wenn der Patient zum Arzt kommt oder der Notfallarzt zum Patienten kommt, dass man sagen könnte, also wenn ich das erkenne, muss ich an Sepsis denken? Und gibt es auch eine Hauptursache? Denn wie gesagt, wir wissen bis heute nicht, wie es zu dieser Sepsis bei meinem Mann kam.
Herr Professor Dr. Karsch.
Ja, Achim Karsch, Deutsche Sepsis-Gesellschaft. Vielleicht vorweg, die Schicksale der einzelnen Personen, die eine Sepsis erleiden, sind häufig herzzerreißend und sehr, sehr schwer. Es gibt, und das ist so ein bisschen das Problem bei der Sepsis, kein Symptom oder kein Biomarker, also ein Laborwert, wo man sagen kann, der ist ganz klar, sagt er, das ist eine Sepsis, ja oder nein. Bei der Sepsis ist es so, wenn sie klassisch ausgeprägt ist, also die Symptome sofort da, dann wird sie relativ rasch erkannt in der Regel und da ist das kein Problem. Es schwierig sind solche Grenzfälle, wo die ärztlichen Kollegen und Kollegen das nicht sozusagen auf den ersten Blick erkennen und auch die Laborwerte vielleicht in unterschiedliche Richtungen zeigen. Und insofern ist das häufig ein Problem der Interpretation der Laborwerte. Das ist und der Laborwerte und der klinischen Zeichen. Und das macht das Ganze so schwierig und verzögert gelegentlich auch die Therapie und führt manchmal auch dazu, dass die entsprechende notwendige Diagnostik nicht zeitgerecht eingeleitet wird. Insofern ist eine Aufklärungskampagne in der Bevölkerung sehr gut und auch von der Sepsis-Stiftung gibt es zum Beispiel einen ganzen Katalog an Symptomen, die man auch online sozusagen ausfüllen kann, wo man auch sieht, dass die Wahrscheinlichkeit sozusagen, dass ob eine Sepsis in Frage kommt Und mit dieser Frage dann in zum Beispiel in die Notaufnahme zu gehen, wird sicherlich weiterhelfen. Insofern unterstützen wir auch diese bevölkerungsweite Aufklärungskampagne.
Vielen Dank. Dann hätte als nächstes für die SPD die Kollegin Frau Rudolph das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage hat war gedacht an die Bundesärztekammer und Dr. Wittrich, aber die hat die Kollegin Lüttke schon perfekt gestellt und sie war perfekt beantwortet. Deswegen geht die Frage an den GBA und ich hoffe, Frau Mark ist zugeschaltet. Und zwar arbeitet der gemeinsame Bundesausschuss ja schon seit geraumer Zeit an einer von PatientInnenorganisationen initiierten Qualitätssicherung zur Sepsis. Ich würde mich über einen kurzen Sachstandsbericht freuen und uns würde interessieren, welcher Beitrag erwartet wird, gerade von diesen Qualitätssicherungsverfahren zur Früherkennung, ob da einer möglich ist.
Frau Karin Mark hat das Wort.
Frau Abgeordnete, Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Frage. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. In der Tat liegt uns auch die Verhinderung von Sepsis sehr am Herzen. Deswegen sind wir in der Entwicklung eines Qualitätssicherungsverfahrens. Da geht es zum Beispiel um die Einstufung des Sepsisrisikos bei Patienten. Dann natürlich um die Durchführung der Diagnostik. Es geht um infektionspräventive Maßnahmen. Es geht um die Einforderung von standardisierten Prozessen bei den Einrichtungen. Und es geht auch um Schulungen für die Gesundheitsprofessionen. Wir wollen mit der Qualitätssicherung auch die Daten über die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt erheben. Das heißt, wir planen eine Langzeitverlaufsbetrachtung. Da geht es zum Beispiel um Pflegegrad, Auftreten neuer Morbiditäten und es geht auch ganz banal um das, was bekannt ist als Folge, als Langzeitfolge, zum Beispiel Einschränkung kognitiver Fähigkeiten. Sie fragen nach dem Zeitziel. Wir haben die Beschlussfassung zum Ende des Jahres vor. Wir gehen jetzt im Sommer in das Stellungnahmeverfahren. Und der Regelbetrieb, wird voraussichtlich zum 01.01.26 starten. Da sind die ganzen technischen Details noch zu prüfen. Das heißt, die Spezifikationen, die Anleitungen, welche Daten in welchem Verfahren wie erhoben werden müssen. Wir erheben dazu unterschiedliche Daten, zum Beispiel Kassendaten, zum Beispiel Daten, die in Krankenhäusern dokumentiert werden, die müssen aggregiert werden. Das heißt, lesbar für alle gemacht werden. Deswegen dauert es ein bisschen länger, aber Zeitziel, Beschlussfassung Ende des Jahres.
So. Moment, warum? Ach so. Als nächstes hat für die CDU-CSU Frau Borchert das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an das Aktionsbündnis Patientensicherheit. Welche Erfahrungen mit dem Thema Sepsis machen Sie in Ihrer täglichen Arbeit? Was ist aus Ihrer Sicht nötig, um das Thema etwa bei der Erkennung und Behandlung insgesamt besser anzugehen? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage.
Frau Hecker, Dr. Hecker, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir haben ja quasi uns mit dem Thema, beschäftigen uns mit dem Thema seit 2015, 2016 und haben auch damals schon mehrere Welttage der Patientensicherheit zum Thema Sepsis ausgerichtet. Und insofern ist uns das Problem seit langem bekannt. Und tatsächlich ist es so, dass wir auch Kontakt zu Betroffenen haben. Wir haben ja das Projekt Deutschland erkennt Sepsis initiiert. Irgendwann gesagt, wir machen das jetzt einfach und suchen uns Unterstützer. Und das machen wir ja nicht alleine, sondern das machen wir mit unseren Partnern. In erster Linie auch mit der Sepsis-Stiftung, die seit vielen, vielen Jahren, Herr Reinhardt ist seit vielen, vielen Jahren zu diesem Thema unterwegs. Und wir machen es mit dem Sepsis-Dialog und natürlich auch mit der Sepsis Hilfe. Und dadurch kommt es zu sehr viel Kontakt mit Betroffenen. Und deshalb haben wir gesagt, der Fokus muss auf dem Erkennen liegen. Und es gab so den schönen Spruch, Deutschland sucht den Impfpass. Und dann haben wir gesagt, Deutschland erkennt Sepsis, wäre ein guter Slogan, um das in Deutschland in die breite Öffentlichkeit zu bringen. Und da müssen wir die Patientinnen und Patienten oder die Bürger, in dem Fall sind es ja erstmal Bürger, bevor sie erkranken, mit einbeziehen und eine breite Öffentlichkeitsaufklärung machen. Wie kann man Prävention betreiben über die Impfungen? Aber auch, wie kann ich meinen eigenen Gesundheitszustand beurteilen? Deshalb ist die Sepsis-Checklist, die schon angesprochen wurde, von der Sepsis-Stiftung so wichtig. Und kann ich auch aktiv stark in eine Ambulanz gehen und sagen, könnte es nicht auch eine Sepsis sein? Also wir haben häufig gehört, dass man abgewimmelt wird, dass die Symptome nicht ernst genommen werden. Und da müssen wir auch den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zusprechen, auch stark zu sein und sich durchzusetzen bei klinischem Personal. Und Fehler macht jeder, aber dann nochmal darauf hinzuweisen, könnte es nicht auch eine Sepsis sein. Ich habe die Sepsis-Checkliste schon benutzt und. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger auch befähigen, das ist wichtig.
So, jetzt weiß ich nicht, wer von den Grünen die Frage stellt, aber die Frage... Frau Baradari, Entschuldigung, es tut mir leid.
Kein Problem, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Sepsis-Gesellschaft, Herrn Professor Dr. Achim Karsch. Sie waren ja schon vor 3 Jahren zu einem Fachgespräch zum Thema Sepsis in den Ausschuss für Gesundheit eingeladen. Wenn Sie diesen Zeitraum auch betrachten, wüsste ich ganz gerne, was sich zum Positiven verändert hat. Denn Australien gilt zum Beispiel als Musterland bei der Sepsisprävention. Dort ist es im Bundesstaat Victoria gelungen, die Krankenhaussterblichkeit bei Sepsis von 17,5% auf 11,3% zu senken. Können Sie skizzieren, wo die Unterschiede zum deutschen System liegen und was wir daraus lernen können? Sie haben 2 Minuten und 20 Sekunden. Also nutzen Sie bitte die volle Zeit. Danke.
Habe ich schon verstanden. Herr Professor Dr. Karsch.
Ja, Achim Karsch, Deutsche Sepsis-Gesellschaft. Vielleicht vorweg zur Korrektur. Die Deutsche Sepsis-Gesellschaft war zwar anwesend vor 3 Jahren, ich selbst allerdings nicht. Die Frage ist, was läuft anders in anderen Ländern und wie kann man sozusagen Rückschlüsse ziehen von oder können wir uns vergleichen mit anderen Ländern und wo sind sozusagen Defizite? Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte in der Struktur des Gesundheitssystems etc. Vielleicht beim einen, wenn wir nochmal die Datenerhebung anschauen, bei uns sind die Daten ja häufig oder wenn man Sterblichkeit anschaut, ICD-10 kodierte Daten, die zu Abrechnungszwecken erhoben werden. Dass, wenn man sozusagen das mal vergleicht, was zu Abrechnungszwecken erhoben wird und was sozusagen vorlag aus den Akten, da hat Herr Professor Reinhardt ja auch eine Arbeit dazu gemacht, dann sieht man, da gibt es tatsächlich deutliche Unterschiede. Das liegt natürlich daran, dass diese Daten aus mit einem anderen Ziel erhoben werden. Insofern stimme ich da Frau Dr. Ramson-Zimmer zu, dass man auf jeden Fall bessere Registerstudien in diesem Bereich braucht, um die Sterblichkeit genauer zu fassen. Was gibt es andere, einen zweiten Unterschied? Ich habe das einmal kurz unter dem Stichwort Übertherapie am Lebensende zusammengefasst. Ich denke, das ist eine Debatte, eine gesellschaftliche Debatte, in die wir in den nächsten Jahren führen müssen. Inwieweit ist am Lebensende noch eine maximale Therapie notwendig, gewünscht, gesellschaftlich auch gewünscht? Und das spielt ebenso rein in Unterschiede zur Sepsis. Und dann gibt es noch viele kleine andere Unterschiede wie Wege zum Krankenhaus etc. zwischen den Ländern.
Ja, vielen Dank. Und jetzt für die Grünen-Fraktion Herr Dr. Dahmen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne die Sachverständige Frau Habusch von der Kanzlei für Medizinrecht fragen wollen. Unerkannte Sepsis kann ja schwere Folgeschäden nach sich ziehen, bis hin zum Tod. Was lässt sich aus Ihrer Erfahrung sagen oder lassen sich da Muster erkennen, warum es so schwierig ist, dass Sepsis erkannt wird und auch, dass, wenn Menschen zu Schaden gekommen sind, diesen Schaden nachweisen können? Was muss da gegebenenfalls auch gesetzlich geändert werden?
Frau Habusch, bitte.
Ja, Rechtsanwältin Habusch, Hannover, Patientenanwältin bin ich. Ich habe keine finanziellen Interessen, sondern ich setze in Sepsisfällen zum Beispiel die rechtlichen und auch monetären Interessen meiner Mandanten durch. Ja, aber da habe ich keine Kollisionsproblematik. Auf die Frage, es gibt meiner Ansicht nach eher tatsächliche Hinderungsgründe als rechtliche. Das ist meine Wahrnehmung bei den Menschen, die zu mir in die Kanzlei kommen. Es ist eine Frage der Awareness, die nicht ausreichend ist in Krankenhäusern, in der Ambulanz, in Pflegeheimen, dass diese Thematik, die einfach Menschenleben kostet, nicht permanent auf dem Zettel ist. Deshalb halte ich es für sehr gut, wenn zum Beispiel in Notaufnahmen entsprechende Checklisten vorgehalten werden, dass man gar nicht umhin kommt, nicht an diese Thematik zu denken. Es gibt Parameter, also ich bin keine Medizinerin, ich mache Arzthaftung seit 25 Jahren, aber es gibt natürlich Parameter, die man abhaken kann und dann eine frühzeitigere Erkennung zum Ziel hat, mit der Konsequenz, dass die Menschen dann frühzeitiger mit Antibiose behandelt werden und eine höhere Überlebenschance hat. Also da geht es um alles, sage ich mir. Also das ist eine Thematik, Awareness, Bewusstsein, sowohl in der Klinik, in der ambulanten Praxis und auch bei der Allgemeinbevölkerung, wie Frau Hecker gesagt hat. Das hängt alles zusammen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass diese Kampagnen gestartet werden müssen, weil an allen Ecken diese Awareness geschaffen werden muss. Es gibt seit Jahrzehnten entsprechende Vorgehensweisen, wie man bei Sepsis zu handeln hat, um genau diese Problematiken, die wir heute hier besprechen, zu reduzieren. Es gibt die Sepsis-Leitlinie, S3-Leitlinie. Diese muss umgesetzt werden. Es muss im Kopf daran gedacht werden, Sepsis kann es sein, schnell handeln, sonst ist der Mensch möglicherweise in 2 Tagen tot. Eine allgemeine strukturelle Problematik ist natürlich in der Klinik, dass eine extreme Arbeitsverdichtung besteht, eine Arbeitsüberlastung und aus meiner subjektiven Sicht nicht selten, dass junge Ärzte ohne Erfahrung, ohne Facharztstandard viel zu viel Verantwortung erhalten. Und das führt zwangsläufig zu Fehlern. Aber das ist natürlich ein strukturelles Problem. Um Ihre Frage zu beantworten, gesetzliche Lücken gibt es, da werde ich aber nicht den Schwerpunkt setzen, sondern zum Beispiel Hygienepläne, Krankenhäuser ist aktuell ausgeschlossen beim Akteneinsichtsrecht des Patienten. Das wäre ein Ansatzpunkt, wo man aktiv werden könnte.
Danke. Vielen Dank. Dann hat das Wort Herr Dr. Kippels für die CDU-CSU-Fraktion.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde meine Frage gerne an den Einzelsachverständigen Thomas Haney richten. Der vorliegende Antrag fordert eine Aufklärungskampagne für die Bevölkerung. Wie ist in dieser Kampagne das Thema Hygiene bzw. die Sensibilisierung der Bevölkerung zur aufmerksamen Prävention am besten zu berücksichtigen und auszugestalten? Was wäre zusätzlich zu berücksichtigen?
Herr Thomas Haney, bitte.
Ja, danke vielmals. Thomas Haney von der Paul Hartmann AG. Ich habe direkt keine finanziellen Interesse, außer dass ich natürlich von der Industrie bin und wir uns natürlich mit der Infektionsprävention auf der Seite der Produkte beschäftigen, vor allem auch Händehygiene und personelle Schutzausrüstung. Zu Ihrer Frage. Die Bevölkerung, habe ich das Gefühl, ist noch nicht so sensibilisiert, woher kommt die Sepsis. Wir sprechen hier von der Behandlung, aber wir wissen gar nicht, woher kommt sie. Und ich meine, es gibt einen Grund, weshalb die Sepsis überhaupt entsteht. Und das ist ein Infekt. Jetzt nicht alle Infektionen können wir mit geeigneten Hygienemaßnahmen verhindern, aber wir können sie vermeiden und so gut wie möglich auch nicht übertragen. Und da gibt es natürlich auch die Bevölkerung zu sensibilisieren, wie sie zu Hause zum Beispiel Hygiene wahrnehmen können. Gerade bei chronischen Wunden oder bei postoperativen Wunden kann man eine Sepsis erhalten, wenn man sie nicht sauber erhält. Also da ist auch die Hygiene, die personelle Hygiene ganz wichtig, aber auch wenn man zum Beispiel in ein Krankenhaus geht oder von einem Gesundheitsdienstleister behandelt wird, das sind die sogenannten nosokomialen Infektionen, da sollte man auch die Bevölkerung sensibilisieren, wo ist ein Risiko einer Keimübertragung vorhanden. Und die Keimübertragung ist oft eben nicht von einer Person zu einer anderen Person, sondern oft eben von seinen eigenen Keimen auf dem Körper. Das heißt, eine gute Hautantisepsis und vor allem ganz wichtig, Händehygiene, Händedesinfektion. Wir sehen in den Daten, wir sehen auch in den Untersuchungen unserer Hygienefachkräfte, die uns auch das zuspielen, dass die Händehygiene-Compliance in den Krankenhäusern massiv runtergegangen ist, weil man mehr Handschuhe trägt und weniger Hände desinfiziert. Also deshalb, erste Maßnahme, Händedesinfektion. Und ich weiß, aus der Pandemie hat man sich ein bisschen ein bisschen von diesem Thema verabschiedet, aber es ist das wichtigste Element und eines der wichtigsten Maßnahmen, weil Studien zeigen, 50% der Infektionen können vermieden werden, wenn man Hände sauber und korrekt desinfiziert.
Ja, vielen Dank. Und dann hat das Wort für die FDP-Fraktion Frau Lübcke.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Mark vom GBA. Wie schätzen Sie den Bedarf an Weiterentwicklungen oder Innovationen bezüglich der Testsysteme und Prozesse bei Sepsis-Testung ein? Und was müsste an bestehenden Testmaßnahmen verändert oder verbessert werden, um die Früherkennung zielführender zu gestalten?
Frau Mark, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete. Wir haben uns jetzt zunächst mal auf die Entwicklung des Qualitätssicherungsverfahrens eingelassen. Und das befasst sich ja tatsächlich auch mit Prävention. Und all das, was an präventiven Maßnahmen evidenzbasiert auf dem Markt ist, das wird natürlich auch von uns insofern getestet, ob es zielführend ist, ob wir da weiterkommen, ob es für die Patienten einen Mehrwert bringt. Und wenn das so ist, dann werden wir die entsprechenden Vorgaben auch im Verfahren dann machen. Wir haben, oder ich jetzt aktuell kann Ihnen nicht sagen, ob der Markt weiteres hergibt. Das, was der Markt hergibt, wird auch in diese standardisierten in diese SOPs Eingang finden, in die standardisierten Prozesse. Das heißt, es sind Managementaufgaben im Krankenhaus, solche Standards festzulegen. Und insofern glaube ich, dass wir da sehr vieles schon haben. Und wir sind offen für alles, was es an Neuerungen gibt. Und sobald es eine Evidenz dafür gibt, und sobald werden wir das natürlich auch in unsere Vorgaben übernehmen.
Vielen Dank. Dann hätte als nächstes für die SPD-Fraktion Frau Rudolph das Wort.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne Professor Reinhardt von der Sepsis-Stiftung befragen. Und zwar gibt es ja einige stationäre Einrichtungen, die bereits wegweisende Modelle zur Vermeidung von Sepsis auf den Weg gebracht und etabliert haben. Können Sie uns vielleicht einige Hinweise geben, wie wir solche guten Modelle in die Fläche und in die Breite bekommen können? Und inwieweit fließen solche Überlegungen und Erfahrungen jetzt auch in das Verfahren beim GBA ein?
Ja, vielen Dank für diese Frage, weil ja auch die Sepsissterblichkeit und die Entwicklung der Sepsissterblichkeit in Australien eine Rolle gespielt hat. Dort ist in dem Zeitrahmen von 2000 bis 2012 die Sepsissterblichkeit von 35% auf 18% gesunken, ohne dass das Wort Sepsis gefallen ist. Und zwar deshalb, weil dort für alle Krankenhäuser verbindlich ist, dass das gesamte medizinische Personal aufgeklärt wird in der Früherkennung eines sich sogenannten akut verschlechternden Patienten. Und dafür gibt es ganz klare Kriterien, die weitestgehend identisch sind, auch mit den Kriterien, die zu einer Sepsis führen. Aber es ist manchmal auch eine Lungenembolie, es ist eine Blutung und so weiter und so fort. So, und von daher ist eine zentrale Forderung, und die kann nur vom Gesetzgeber zeitgerecht implementiert werden, und die gilt auch in England. Dort darf kein Patient und in Australien auch an einen und kein Angehöriger, kein Healthcare Worker und kein Arzt kann eingesetzt werden, bevor er nicht mindestens einmal im Jahr diese Schulung durchlaufen hat. Also das ist flächendeckend gut für das Gesundheitssystem, und diese Kultur, die fehlt uns in Kombination mit systematischen Critical Incidence Reporting und Auswertung, weil die Kultur in den Krankenhäusern ist auch so schlecht, dass verdrängt wird und nicht gesprochen wird über die Probleme. Und da gibt es in anderen Ländern, und da gehört England, USA und Australien dazu, ganz andere Kulturen. Und die müssen wir versuchen zu implementieren, weil sonst unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen davonlaufen in die Schweiz und in andere Länder gehen. Also wir müssen enthierarchisieren, wir müssen empowern, und das ist der Weg.
Ja, vielen Dank. Als nächstes hätte eigentlich die Gruppe Die Linke das Fragerecht. Die hat sich entschuldigen lassen, wie die Gruppe BSW am Ende auch. Damit sparen wir 6 Minuten. Als nächstes hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Herr Mondstadt. Ja, dann Herr Mondstadt. Ich habe hier noch was anderes stehen.
Danke sehr, Herr Vorsitzender, dass ich die Frage stellen darf. Meine Frage darf ich an die Deutsche Sepsis-Gesellschaft DSG richten. Welche Maßnahmen sieht die Deutsche Sepsis-Gesellschaft als vordringlich an für eine bessere Erkennung und Behandlung der Sepsis? Wie können diese Maßnahmen konkret implementiert werden und was wären mögliche Hürden in der Umsetzung? Danke sehr.
Herr Professor Dr. Karsch.
Ja, Achim Karsch, Deutsche Sepsis-Gesellschaft. Ich möchte noch mal einmal auf den Punkt 2 und 3 des Antrags eingehen, der ja fordert, die Curricula anzupassen. Aus Sicht der Deutschen Sepsis-Gesellschaft gibt es hier kein Regelungsdefizit, so wie der Antrag das suggeriert. Insofern möchte ich auch, also Beispiele sind ja schon mit dem NKLM genannt worden und auch die aktuell gültige in der EMPP-Gegenstandskatalog nennt die Sepsis auch sehr prominent. Da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass so eine politische Festschreibung von Ausbild- und Weiterbildungsinhalten wir als überwiegend Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in der Deutschen Sepsis-Gesellschaft äußerst kritisch sehen. Denn dafür gibt es dann die zuständigen Fachgremien und die können sich auch fachlich kompetent darüber austauschen. Also, was sollte man tun? Ich habe ja schon Stellung genommen zu einer bevölkerungsweiten Aufklärungskampagne, die wir begrüßen, insbesondere wenn man dann die Impfung als beste Prävention noch in den Fokus nimmt. Der zweite Punkt ist ja auch schon angeklungen. Die Verankerung sepsisspezifischer Qualitätssicherungsmaßnahmen ist auf dem Weg vom ICOTIC. Da wünschen wir uns natürlich, dass das noch schneller kommt, aber so schnell geht es ja alles nicht und das verstehen wir auch. Hier erwarten wir uns als Deutsche Sepsis-Gesellschaft einen Schub für die Umsetzung von Leitlinien. Es ist ja so, dass die auch gerade angeklungenen S3-Leitlinien zu Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge der Sepsis von der Deutschen Sepsis-Gesellschaft erstellt werden, beziehungsweise harmonisiert mit den internationalen Leitlinien werden. Und dabei wird deutlich, dass viele der Empfehlungen nicht durch ausreichende wissenschaftliche Evidenz gesichert sind. Und das kommt eigentlich zu dem Punkt, der mir am wichtigsten ist. Also hier brauchen wir eigentlich dringend Abhilfe. Die klinische Forschung ist in Deutschland nicht ausreichend gut aufgestellt. Und das gilt übrigens nicht nur für die Forschung bei der Sepsis, sondern wie in der Pandemie auch deutlich wurde, kamen eben die großen klinischen Studien, zum Beispiel Plattformstudien, die die Behandlung der Patienten mit Corona verbessert haben, einfach nicht aus Deutschland, sondern wurden international durchgeführt. Und daher empfiehlt die Deutsche Sepsis-Gesellschaft, dass eine stärkere Förderung von Forschung im Bereich Sepsis, insbesondere die Durchführung klinischer Studien, die praxisrelevante Fragestellungen untersuchen, stark unterstützt wird. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und dann käme Frau Dr. Baum für die AfD-Fraktion.
Ja, bitte. Vielen Dank. Ich hätte gern eine Antwort von Herrn Dr. Gründling vom Sepsis-Dialog an der Universitätsmedizin Greifswald. Im Rahmen der deutschen Antibiotikaresistenzstrategie führt die Bundesregierung ganz aktuell aus, dass die in Deutschlands vergleichsweise hohe Zahl sepsisbedingter Todesfälle durch Wissenslücken beim medizinischen Personal und bei der Bevölkerung entstanden ist. Darüber haben wir jetzt schon ausreichend gesprochen. Meine Frage, könnten die hohen Todesfallen auch darauf zurückzuführen sein? Gibt es dazu Informationen oder Studien, dass eben schon viele Antibiotikaresistenzen da sind? Und inwieweit wäre die Forschung und Entwicklung von neuen Antibiotikas deshalb wichtig?
Ja, Matthias Gründling, Sepsisdialog, ja. Universitätsmedizin Greifswald, potenzielle Influenzen für Konflikte insofern, als dass der Sepsis-Dialog durch das BMG in Deutschland erkennt Sepsis unterstützt wird und wir von verschiedenen Firmen unsere Aufklärungsarbeit auch kofinanziert haben. Zur Frage der Antibiotikaresistenzen als Ursachen für eine Sepsis kann man in Deutschland ganz klar sagen, dass die meisten Fälle von Sepsis auf Infektionen beruhen, die nicht durch antibiotikaresistente Erreger entstehen. Das ist also zum Glück eine Situation, die uns international deutlich bevorteilt, wenn man zum Beispiel den südeuropäischen Raum betrachtet oder andere Regionen der Welt. Insofern würde eine Entwicklung von neuen Antibiotika und ein Fokussieren auf diese Resistenzproblematik keinen Benefit für die Qualitätsverbesserung in der Behandlung der Sepsis generieren. Das ist also ganz klar zu sagen.
Ja, ich kenne dieses Gefühl, ertappt geworden zu sein. Herr Dr. Dahmen hat für die Grünen-Fraktion das Wort.
Ja, vielleicht, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielleicht als Erklärung an unsere Gäste. Wir haben die Regel, dass wenn das Handy klingelt und Krach macht, dass man Geld bezahlen muss. Und irgendwie ist das heute den ganzen Tag schon so. Insofern geht das alles in die Spendenbox und es lohnt sich heute richtig, weil es die ganze Zeit schon klingelt. Ich würde gerne die Sepsis-Stiftung, Professor Reinhardt, fragen wollen. Wir haben ja zum Problem jetzt umfänglich gehört. Haben Sie konkrete Regelungsvorschläge, was man gesetzlich tun könnte, damit es vorangeht?
Herr Professor Dr. Reinhardt.
Ja.
Sie haben das Mikro an.
Also es ist verpflichtet, es muss verpflichtet werden, die Schulung nicht nur in den Krankenhäusern, sondern auch im ambulanten Bereich und vor allem beim Rettungsdienst. Wir haben in unserer Analyse darauf hingewiesen, dass kaum ein Rettungsmediziner im ambulanten Bereich weiß, was Sepsis ist oder das überhaupt auf dem Schirm hat. Deutschland gibt mehr Geld aus als jedes andere für notfallmedizinische Maßnahmen, Hubschrauber und so weiter und so fort. Aber die Schulung, dass die Menschen, die an erster Stelle sind, auch dabei an Sepsis denken, das ist erschütternd. Und das gilt auch für die MFAs in den Praxen. Das gilt für diesen gesamten medizinischen Bereich. Das muss verbindlich sein, weil freiwillige Initiativen, und wir haben als Sepsis-Stiftung seit 10 Jahren versucht, mit viel Geld vom BMFD und andere große Zahlen von Krankenhäusern dazu bewegen, es scheitert, weil intern die interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht stimmt, weil die Krankenhausleitungen nicht stimmen, weil die Fehlanreize da sind. Die Krankenhäuser verdienen an ihren Komplikationen, weil nichts besser vergütet wird in unserem System als Beatmung und Komplexbehandlung Intensivmedizin. Und solange das der Fall ist und Sie machen Eingriffe, für die Sie nicht qualifiziert sind, und dort muss, das sind die Mindestmengen, da muss der Gesetzgeber, der die Verantwortung hat, Petros hat gesagt, Gesundheit ist ein Menschenrecht. Und Sie als Politiker sind verantwortlich, dass in diesem Land dieses Gesundheitsrecht durchgesetzt wird. Und von daher ist der Gesetzgeber gefördert und nicht eine Institution wie der GBA, der 8 Jahre braucht dafür, was in anderen Ländern, nachdem man ein Problem erkannt hat, in 1 bis 2 Jahren umgesetzt ist. Und die Evidenz dafür, dass das dann funktioniert im Sinne der Sterblichkeit, können Sie in unserem Bericht nachlesen. Es gibt jetzt Landkreise, wie zum Beispiel der MTK, wo Betroffene mit Unterstützung des dortigen Landrats eine Modellregion starten werden im Ende September, weil sowohl die Länder als auch der Bund über Jahrzehnte verschlafen haben, was sie international zu Recht durchgesetzt und gefördert haben. Und sie schaden der Glaubwürdigkeit der Politik. Das ist mein dringender Appell zu Ihrer Frage.
Dann hat das Wort Frau Baradari für die SPD-Fraktion, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Entstehung von Antibiotikaresistenzen. Meine Frage würde an die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie gehen, aber die ist heute nicht vertreten, was ich aufrichtig bedauere. Deswegen geht meine Frage an die Deutsche Sepsisgesellschaft, Herrn Professor Karsch. Vor welchen konkreten Problemen stehen wir bei der Entstehung von Antibiotikaresistenzen in Hinblick auf die Antibiotikaanwendung sowohl in der Humanmedizin als auch in der Tiermedizin? Und welche Bedeutung messen Sie dabei der jüngsten Antibiotikaresistenzstrategie der Bundesregierung bei?
Herr Professor Dr. Karsch, bitte.
Ja, Achim Karsch, Deutsche Sepsisgesellschaft. Die Entstehung von Antibiotikaresistenzen resultiert letztendlich aus der Verwendung von Antibiotika. Das heißt, immer wenn ein Antibiotikum eingesetzt wird, gibt es das Risiko, dass Resistenzen entstehen. Und deshalb leitet sich ganz logisch ab, je mehr Antibiotika eingesetzt werden, desto höher ist das Risiko für die Entstehung von Antibiotikaresistenzen. Dabei ist es völlig gleich, wo die Antibiotika eingesetzt werden, sei es in der Tiermast, sei es in der Humanmedizin. Die Gesamtlast ist letztendlich entscheidend. Dann gibt es einen zweiten Effekt, nämlich dass sich antibiotikaresistente Erreger in Krankenhäusern oder auch in Einrichtungen des Gesundheitssystems sammeln, weil sie von den Patientinnen und Patienten natürlich da reingetragen werden und dann auch dort sozusagen weiterverbreitet werden können. Was hat man oder was möchte man machen? Und da geht auch die DART-Initiative in die richtige Richtung. Einerseits sozusagen das Einschränken von der Verwendung von Antibiotika auf das notwendige Maß, also kein Übermaß. Das heißt also Therapiezeiten bei Infektionen zu verkürzen und auch so schmal wie möglich, also breites Spektrum Antibiotika zu vermeiden. Das ist wichtig. Das gilt für den stationären Bereich, ebenso für den ambulanten Bereich. Und da gibt es also in vielen oder fast allen Krankenhäusern mittlerweile Antibiotic Stewardship-Initiativen, die sich sozusagen zum Ziel gesetzt haben, die Antibiotikatherapie zu optimieren, um Antibiotikaresistenzen vorzubeugen. Nichtsdestotrotz ist auch immer wieder durch Import aus anderen Ländern, das ist da, wo wir aktuell die meisten Resistenzen sehen oder hochresistente Bakterien sehen, das ist der Import aus anderen Ländern und es gilt sozusagen sehr wachsam zu sein, damit Antibiotika auch in Zukunft noch verwendet werden können.
Vielen Dank. Dann hat für die CDU-CSU das Fragerecht jetzt der Kollege Rödel.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an die ESV, Frau Dr. Shaikzadeh. Asklepios Kliniken. Welche Strategien und Initiativen hat Asklepios in seinen Krankenhäusern implementiert, um die Sepsissterblichkeit zu reduzieren und die Früherkennung und Diagnosen von Sepsis zu verbessern?
Frau Dr. Shaikzadeh, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Mein Name ist Sarah Shaikzadeh. Ich bin Notfallmedizinerin und seit 3 Jahren medizinische Vorständin bei Asklepios und habe keine finanziellen Interessen und möchte eine Lanze für die Krankenhäuser brechen. Bei uns, wir haben 170 Einrichtungen, sowohl MVZs als auch Kliniken, haben wir ein Qualitätssicherungsverfahren und relativ klar gemeinsam mit unseren Konzernbereichen Qualität, Krankenhaushygiene und Apotheke. Und hier die Inhalte beziehen sich auf Prävention, erste Säule. Da haben wir gemeinsam auch mit dem Aktionsbündnis Patientensicherheit Materialien, die wir überall verbreitet haben und die in verschiedenen Fortbildungen für jegliches, nicht nur Ärzte, sondern für jegliches medizinisches Personal verpflichtend sind, so dass wir auch verpflichtend Sepsis-Fortbildungen machen. Gleichzeitig sind in all unseren Einrichtungen gerade die Idee mit Postern und Fortbildung, wir nennen sie auch 5-Minute-Wonder, das man sozusagen auch an der Toilettentür, klingt jetzt ein bisschen banal, aber da steht Sepsis frühzeitig in der Notaufnahme erkennen. Dann haben wir, was die Diagnostik angeht, relativ klare Kriterien für die Einstufung des Sepsisrisikos. Jeder Patient, der unsere Einrichtung betritt, bekommt eine Triage über die Notaufnahmen oder ein Qualitätsassessment. Das heißt, Vitalparameter werden geprüft. Vitalparameter sind Blutdruck, Temperatur, Atemfrequenz. Das nennt man, vielleicht kann man sagen, noch nicht ein bisschen veraltet, aber es heißt QSOFA-Score, das wird immer wieder erneuert, die Frühwarnhinweise geben für eine beginnende Sepsis. Wenn der Patient niedrigen Blutdruck hat, hohe Atemfrequenz, also schnell atmet, heißt es, es ist ein Frühwarnsystem für die Sepsis. Die haben wir in unseren Krankenhausinformationssystemen überall implementiert. Das heißt, wenn die Pflegekraft diese Vitalparameter misst, leuchtet eine Lampe auf und sagt, Achtung, dieser Patient kann eine Sepsis haben, kann auch andere Komplikationen haben, aber dementsprechend haben wir das verpflichtend. Dann ist es so, dass danach relativ klare SOPs sind, in denen wir sagen, welche Labordiagnostik ist bei diesem Risikofaktor zu erheben. Diese Labordiagnostik wird auch klar erweitert, wenn wir sehen, dass verschiedene, auch zum Teil unspezifische Parameter irgendwie auffällig sind. Dementsprechend gibt es eine klare Angabe, welche entzündlichen, also was man noch als To-Do macht. Wir haben Behandlungspfade implementiert. Oh, ich muss ganz schnell sein. Und haben dann eine mikrobiologische Diagnostik. Wir haben bei uns Antibiotic Stewardships implementiert, die Therapieleitung. Ich weiß, es gibt noch viel mehr, was wir machen, aber okay.
Fragen. Aber jetzt, Frau Rudolph hat das Fragerecht für die SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde aber bei einem ähnlichen Sachverhalt anknüpfen wollen. Und zwar würde ich gerne Sie, Dr. Wittrich, für die Bundesärztekammer in Dialog bringen wollen mit dem, was Professor Reinhardt von der Sepsis-Stiftung als letztes gesagt hat. Wie schätzen Sie die Situation ein, wenn doch Dreh- und Angelpunkt, Früherkennung, Weiterbildung, eine ständige Awareness, dass solche Fälle vorkommen können, auch im klinischen sowie insgesamt im ärztlichen, pflegerischen und im Gesundheitskontext insgesamt eine Rolle spielen?
Herr Dr. Wittrich.
Ja, Hans Wittrich von der Bundesärztekammer. Ich habe da keine Sachen zu bemerken, dass sich da Interessen nicht übereinstimmen. Wenn ich jetzt zu meinem nebensitzenden Herrn Professor Reinhardt was sagen soll, dann muss ich mit ganzer Kraft antworten, dass ich nicht die Aus-, Weiter- und Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken und Notfallzentralen und auch nicht bei den Notärzten als Problem für die hohe Mortalität an der Sepsis, also an der Sepsis zu versterben sehe, weil gerade dieser Personenkreis, also insbesondere die Notfallzentralen und die Notärzte unter einer sehr regelmäßigen Fortbildung liegen, die auch verpflichtend ist und die bei den Notärzten zum Beispiel auch in einem zweijährlichen Rhythmus dokumentiert werden muss. Zertifiziert werden muss mit einem 8-Stunden-Kurs. Ja? Trotzdem gibt es natürlich Riesenprobleme und Riesenprobleme bei dem Erkennen der Sepsis, aber diese großen Probleme liegen auf einem anderen Bereich. Ich möchte nur mal einen nennen, der wirklich immanent ist, nämlich zum Beispiel die Alten- und Pflegeheime. Die sind nicht medizinisch versorgt. Und wenn sie medizinisch versorgt sind, dann durch einen Arzt, der sehr unregelmäßig dahin kommt. Da müssen wir die Möglichkeiten schaffen, dass die Pflegekräfte in den Heimen auch solche Systeme wie Sepsis-Score und so weiter einsetzen, um zu erkennen, was mit ihren Heimbewohnern ist. Dann würde muss der Notarzt in dieses Heim gerufen werden. Wenn der Notarzt da ist, ich glaube, der Notarzt würde die Sepsis erkennen. Und der Notarzt ist heutzutage auch in der Lage, frühzeitig Antibiotikum und Volumentherapie bei einer Sepsiserkrankten zu machen.
So, dann hätte Frau Abgeordnete Lüttke noch mal das Wort für die FDP.
Ja, vielen Dank. Ich hatte jetzt gerade überlegt, ob ich noch mal hier anschließe an die Frage mit den Pflegeeinrichtungen. Das tue ich an der Stelle auch. Inwiefern sehen Sie da auch eine Möglichkeit des Einsatzes der Telepharmazie oder auch einer gezielten Weiterbildung der Pflegefachkräfte, auch mit Blick auf die Bestrebungen zum Pflegekompetenzgesetz, also erweiterte Heilkundeübernahme durch Pflegekräfte? Sehen Sie hier einen Baustein, der die Situation auch verbessern könnte?
An wen geht die Frage? Dann Herr Dr. Wittrich noch einmal.
Ja, okay. Also ich denke, danke für die Frage nochmal. Ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, weil das ein großer Bereich ist, aus dem sich Sepsisfälle rekrutieren. Und ich sage den Unterschied nochmal. Die Sepsisfälle, die durch unsere Operationen im Krankenhaus zustande kommen, wo sich eine Sepsis entwickelt und der Patient liegt schon da, wird in aller Regel, ich sage mal, zumindest in guten Krankenhäusern erkannt. Wenn sich das entwickelt in der ambulanten Pflege oder im Pflegeheim, ist diese Erkennungshäufigkeit viel geringer. Und wir müssen alle unsere Aufmerksamkeiten, zum Beispiel auch durch Pflegestärkungsgesetz, darauf richten. Insofern ist das auch etwas Positives, um da nicht nur die Awareness für Sepsis zu wecken, sondern auch dazu zu kommen, dass diese Bewohner von den Pflegeheimen schnell einer medizinischen Versorgung zugeführt werden können. Da die Sepsis in der Regel eine intravenöse Behandlung mit einem Antibiotikum erfordert und eine Volumentherapie erfordert, ist es sicherlich nicht möglich, das durch Übertragung von Kompetenzen in die Hand der Pflegekräfte zu legen, sondern hier wäre es wichtig, schnellstmöglich einen Arzt hinzuzuziehen.
Ja, vielen Dank. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, Herr Dr. Kippertz. Für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das mache ich sehr gerne und möchte meine Frage auch nochmal an den Einzelsachverständigen Thomas Heni richten. Wir haben jetzt viel gehört über das, was sinnvollerweise getan werden sollte, um Sepsis rechtzeitig zu erkennen bzw. auch Kompetenzen zu schaffen, um diese Erkenntnis zu gewinnen. Was würden Sie denn Ihrerseits empfehlen, wenn diesen Empfehlungen nicht nachgekommen wird?
Herr Heni, bitte.
Gut, ich maße mir nicht an, hier dem Bundestag und dem Bundesabgeordneten eine Empfehlung zu geben, was man machen kann. Wie Sie sehen, ich bin von der Industrie und ich komme auch aus einem Land, das ein bisschen anders funktioniert. Aber im Endeffekt, denke ich, gibt es verschiedene Punkte, die jetzt auch angesprochen wurden. Das erste ist Transparenz. Damit man Transparenz hat, braucht es Daten, braucht es gute Daten, braucht es valide Daten. Ich glaube, das wurde schon erwähnt. Das heißt also, man braucht gute Erfassungsmöglichkeiten. Im Krankenhaus können auch die sogenannten Abrechnungsdaten, das sind ja nicht nur Abrechnungsdaten, das sind eigentlich Krankenhausinformationssystemdaten, benutzt werden. Da werden auch gewisse Keime oder gewisse bakterielle Informationen auch kodiert. Man kann sie kodieren, sie haben aber keinen Effekt auf die Vergütung. Deshalb werden sie oft nicht dokumentiert. Aber wir sehen in der Zusammenarbeit mit den Partnern, dass das möglich ist. Und das gibt mehr Transparenz und damit auch eine höhere Sensibilität der Qualität der Daten. Das ist auch untersucht worden von der Charité, da gibt es auch gute Publikationen. Das Zweite ist, ich glaube, hier werden wir uns nicht einig. Ich glaube, die Pflegekräfte haben die Möglichkeit, mehr zu machen, gerade in den Pflegeheimen, weil in anderen Ländern dürfen auch Pflegefachkräfte, Notmediziner Volumentherapie machen. Es ist eine ärztliche Indikation, aber kann delegiert werden. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das uns beschäftigt. Wir hatten auch einen Antrag am GBA für ein relativ großes Projekt eingereicht mit einem Klinikum in unserer Nähe, wo wir eben genau diese sektorübergreifende Versorgung mit den Krankenhäusern und den entsprechenden Ärzteschaften und Pflegeheimen untersuchen wollten, um zu sehen, ob wir die Transfergeschichte eben für diese Thematik Sensibilisierung, Diagnostik und eben auch Erstbehandlung machen können, wurde uns leider nicht bewilligt. Deshalb auch mein Antrag an die Frau Mark. Vielleicht schauen Sie unseren Antrag nochmals an. Sie kennen ihn. Das ist aus dem Klinikum Heidenheim. Aber das ist, glaube ich, etwas, das man machen sollte. Belohnen, wenn etwas Gutes gemacht wird. Das ist auch wichtig. Transparenz schaffen. Und wir nennen das Benchmarking in anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika, werden Institutionen gebenchmarkt. Da gibt es ein Level. Wenn das Jahr um ist, wird geschaut. Hat jemand den Benchmark erreicht, gibt es, also überschossen, gibt es Pony. Sonst gibt es ein bisschen Abschlag bei den Vergütungen. Und das ist auch ein Modell, nicht? Also Incentivierung von guten Leistungen und ein bisschen Druck bei schlechten Leistungen.
Ja. Danke für die Antwort. Ich bedanke mich bei allen Sachverständigen für die vielen, vielen Antworten. Die Politik muss jetzt handeln und aus den Antworten Konsequenzen ziehen. Ich bedanke mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen und beim Sekretariat und wünsche Ihnen, die nach Hause kommen, einen guten Nachhauseweg, die noch arbeiten müssen, noch eine gute Woche.